findest deinen Weg. Wenn du dir selbst vertraust, es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß.
So, jetzt.
Hallo, Vivian.
Hallo.
Kannst du mich gut hören?
Ich kann dich gut hören und habe hier die technische Hürde auch überwunden.
Sehr gut.
Jetzt sehr gut. Auf meinem Telefon ist der Podcast-Account von meiner Tochter hinterlegt.
Ah, auch schön. Also da sieht man, welche Tücken es doch dann zwischendurch auch so gibt. Und es ist ja ein wunderbarer Einstieg für uns, denn wir wollen uns ja tatsächlich in der Lunchbox über Social Media auch so ein bisschen unterhalten und das, was du so machst. Und ich könnte mir da ja auch keine bessere vorstellen, die da über ihre Erfahrungen berichten kann, denn so viele Erfahrungen im Bereich Social Media, die muss man ja tatsächlich auch erstmal haben. 16 Jahre, das ist ganz schön lange und irgendwie 12 Jahre in Weiterbildung mit einzelnen Menschen in dem Bereich, also das ist schon eine ganze Menge, die du auch erlebt hast, Vivian, und für alle, die jetzt hier zuhören, ich habe heute das zu sprechen, sie ist nämlich diejenige, die man unbedingt fragen sollte, wenn es um Social Media und Community Building geht. Und Vivian, vielleicht willst du ganz kurz dich in drei persönlichen Hashtags vorstellen, die dich am besten beschreiben würden.
Ja, also gleich fängt es quasi gleich mit dem Barcamp-Thema an. Das ist ja, überrascht mich etwas unvorbereitet, aber also ich mache direkt einfach das erste Hashtag ist Community Management, weil aus der Ecke komme ich. Das zweite Hashtag ist Mutter, weil mich das insbesondere in den letzten 4 Jahren sehr geprägt hat, weil so Selbstständigkeit und Muttersein ist schon so eine Herausforderung. Und mein drittes Hashtag ist natürlich Käsekuchen, weil ich finde, das ist eine legitime Mahlzeit zu jeder Tageszeit.
Ach, da würde ich sofort anknüpfen. Ich liebe Käsekuchen auch. Da müssen wir die Rezepte mal austauschen, welchen du machst und welchen ich mache. Und dann können wir mal vergleichen, welcher dann insgeheim doch besser ist.
Ja, sehr, sehr gerne.
Lass uns mal einsteigen in dieses Thema. Wie kommt man überhaupt zu Social Media und das schon vor 16 Jahren?
Ja, also um genau zu sein, sind es sogar mehr als 18 Jahre hauptberuflich. Ach. Und fast 20 oder naja, eigentlich schon Ende der 90er habe ich schon direkt angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich war nämlich in der glücklichen Position, dass wir so eine der ersten Familien damals waren, die einen Computer mit Internetanschluss hatten. Und für mich war das so eine neue Welt, die sich aufgetan hat. Also diese Mischung aus Kommunikation und vor allem auch Wissen, die hat mich wirklich von Tag 1 an total fasziniert. Und ich habe quasi nach sehr, sehr kurzer Zeit schon angefangen, ein Regionalforum mit zu moderieren. Und da eben auch schon so ganz viele Erfahrungen eben gemacht, auch mit den Herausforderungen von Kommunikation online, wo so diese ganzen Zwischentöne halt auch fehlen. Musste da auch so meine ersten Streits schlichten und eben auch genau schauen, wie kriege ich es eigentlich hin, hier eine gute Atmosphäre zu schaffen, damit auch Leute Lust haben, hier mit reinzukommen. Und das war schon wirklich also Ende der 90er, Anfang 2000, mein erstes hauptberufliches Projekt. Also habe ich irgendwann auch mein eigenes Blog eröffnet und über ganz unterschiedliche Dinge gebloggt. Da hat sich dann auch sehr schnell, also ich komme aus Hamburg, da hat sich dann sehr schnell auch im Hamburger Raum so eine kleine Clique auch getroffen, wo ich auch Menschen noch bis heute kenne, weil wir damals so wenige waren. Und 2005 hatte ich dann das Glück, also da fing's so langsam an, auch in den beruflichen Kontext überzugehen. Also habe ich mich viel damit auch beschäftigt. Erstmal, wie kann man quasi die Möglichkeiten von sozialen Netzwerken auch in meinem damaligen beruflichen Kontext nutzen. Und dann ging es schnell darin über, dass ich quasi verantwortlich dafür war, heute würde man Social Intranet sagen. Damals haben wir so unser kleines Wikipedia in Kombination mit OpenBC, was ja nachher in Xing war, so haben wir es genannt, das intern aufzubauen. So, das war dann meine erste Erfahrung in dem Bereich, hauptberuflich. Und so ging es dann quasi auch weiter, immer so ein bisschen Holter die Polter und so verschiedene Leidenschaften und Welten verbunden. Als nächstes war ich dann bei Xing selber. Von dort habe ich eine Weile in Shanghai gelebt, habe dort einem deutschen Anbieter für Online-Communities eben auch mit dem gemeinsam gearbeitet, kam wieder zurück, habe das Thema Social Media bei der Hermes Logistikgruppe aufgebaut und dann in der Elternzeit mit meiner großen Tochter habe ich das Buch des Social Media Manager geschrieben, was durch meine Bloggerei zustande kam. Das heißt, der Fakt, dass ich quasi seit 2006 über Social Media gebloggt habe, hat dazu geführt, dass ich dieses Buch schreiben konnte und auch mich sehr darüber gefreut habe, weil das ist eine meiner prägendsten Erfahrungen überhaupt gewesen. Wir haben eine Elternzeitvertretung für mich gesucht und im Bewerbungsgespräch sagte der Bewerber im vollen Ernst auf die Frage, sag mal, wie stellst du dir denn den Arbeitsalltag so als Social Media Manager vor? Also, das surft man doch den ganzen Tag nur auf Facebook.
Okay. Was war dein Gedanke dann?
Ich dachte zuerst, der macht einen Witz. Muss ich ganz, ganz ehrlich gestehen. Ich dachte, der macht einen Scherz. Also dazu muss ich auch ehrlich gestehen. Ich hätte den Kandidaten sowieso nicht eingeladen, weil mein Vorgesetzter wollte das gerne. Und der meinte das aber im vollen Ernst. Also seine Vorstellung war, man klickt sich da so ein bisschen durchs Internet und macht irgendwie drei Fotos, drei lustige Kommentare und damit ist die Arbeit erledigt. Und die Komplexität des Berufsfeldes und allem, was damit eben auch einhergeht, hatte er überhaupt nicht auf dem Schirm. Und das war also ich habe das Buch in 2012 geschrieben, was damals die Branche leider schon sehr geprägt hat. Und da muss ich auch sagen, da hat sich bis heute auch nicht die Welt geändert. Es gibt mittlerweile viele gute Beispiele, aber es gibt immer noch viel zu viele Unternehmen, die der Meinung sind, komm, das machen wir so nebenbei und so ein bisschen TikTok rumtanzen und so, dann geht das schon. Hauptsache uns liked irgendjemand. Und dass das nicht Sinn der Sache ist, dafür setze ich mich auch weiterhin ein, weil Social Media kann ein hervorragendes Tool sein, um eben mit seinen Anspruchsgruppen zu kommunizieren. Dafür muss man aber auch den Sinn des Ganzen verstehen. Und einer der größten Vorteile ist natürlich der mögliche Dialog. Und auf den muss man sich auch einlassen.
Richtig, und zwar von beiden Seiten. Ne? Also auf genau dieses Thema würde ich gerne ein Stück weit später nochmal eingehen. Ich würde gerne einmal teilen, jetzt hast du so viel Erfahrung gesammelt. Wie war das denn von damals zu heute? Kannst du irgendwie so Eckdaten sagen, was sich auch gravierend verändert hat? Also wo du auch sagst, da sind vielleicht deine Alarmglocken sozusagen auch jetzt nochmal ganz anders geschärft worden, weil wir einfach uns auch im Bereich Social Media in dieser Zeit wahnsinnig verändert haben.
Ich glaube, es gibt verschiedene Entwicklungen, die ich hier bemerkenswert finde. Also einmal finde ich, sieht man momentan sehr deutlich, dass Social Media sehr stark in Wellen auch passiert. Also dass auch der Fokus, wo Unternehmen hingucken und was sie tun, immer sehr von dem geprägt wird, was andere tun, was nicht immer das Richtige ist. Mein bestes Beispiel dafür ist das Thema Community Management in der Ganzheitlichkeit. Also nicht nur der Dialog eben mit den Anspruchsgruppen draußen, sondern auch das Bewusstsein dafür, dass Social Media oder generell die Tools im Netz, die wir dafür haben, um eben ja, Menschen zusammenzubringen, auch einfach eine gute Möglichkeit sind, wirklich eine Beziehung auch zu den Anspruchsgruppen aufzubauen. Dieses Wissen war sehr stark ausgeprägt, bevor die großen Netzwerke wie Facebook und Co. kamen, was ein gewisses Paradoxon hat. Aber damals, also früher hatten wir alle so kleine Communities und haben uns darin auch zurückgezogen, haben uns ausgetauscht. Dann kamen quasi die großen Dickschiffe wie eben Facebook und Instagram. Die Kommunikation hat sich verlagert. Die Menschen sind auf die anderen Netzwerke gegangen, waren da viel aktiver, weil eben auch ihre Freunde und Bekannte da waren. Aber dadurch hat sich auch so ein bisschen verändert, wie Unternehmen mit den Menschen gesprochen haben. Da ging es sehr schnell dann nur um Likes und Reichweite und wie kriege ich das möglichst schnell hoch, also um diese sogenannten Eitelkeitsmetriken. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir uns nicht in diesen Eitelkeitsmetriken verlieren, weil sie setzen die falschen Anreize. Ich kann jederzeit jede Menge Follower und Interaktion zu generieren, ist gar kein Problem. So, im Zweifel gehe ich auf eBay und das bitte nicht als Empfehlung verstehen. Ganz wichtig, es ist keine gute Idee, Follower zu kaufen, aber im Zweifel, um meine Zahlen zu schön zu kriegen, kann ich solche Maßnahmen einsetzen oder ich mache halt Gewinnspiele, was mir auch viel Interaktion und viele Reichweite und auch viele neue Follower und Follower bringt. Aber für das eigentliche Engagement und für mein Ziel als Unternehmen eben, also für mein Ziel als Unternehmen, nicht gut ist. Und deswegen, also diese Fokussierung auf Eitelkeitsmetriken halte ich für eine große Herausforderung, weil sie teilweise auch falsche Anreize setzt, auch in der Kommunikation mit Dritten. Also ich sage mal, ne, das ist ein Beispiel, was man jetzt gerade sehr stark gibt, das Thema Brand Beef, wo sich irgendwie gestandene Marken wie die Bullies auf dem Schulhof kloppen und sich ganz, ne, und eben natürlich auch von vielen Menschen gefeiert werden. Also es funktioniert für die Reichweite, aber man muss dann eben auch immer überlegen, welche Implikation und welche Signalwirkung hat das für die Menschen da draußen. Und ich glaube, wir brauchen momentan keine Vorbilder, dass es okay ist, sich online öffentlich kloppen zu können und irgendwie mit lustigen Kommentaren unter die Gürtellinie zu gehen. Das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz falsches Signal. So, was sich noch geändert hat, und da sind wir eigentlich schon im Übergang auch dazu, Tonalität. Also die Art und Weise, wie heute online kommuniziert wird, die Vehemenz, die Aggression, wirklich auch der Hass und das Level an Desinformation, was da draußen unterwegs ist, das war früher auch definitiv nicht so. Und das ist eine Veränderung, auf die sich die Unternehmen auch einstellen müssen, indem sie A, ihre Menschen vernünftig ausbilden, dass sie eben auch in so einem Umfeld überhaupt noch argumentativ bestehen können und auf der anderen Seite ihre Mitarbeitenden auch schützen müssen, weil es sind halt nicht die paar Kommentare irgendwie auf Insta. Das macht was mit einem. Und da eben zu wissen, okay, unser Gehirn kann gar nicht so genau differenzieren. Steht da gerade jemand vor uns und schreit uns an oder lese ich das gerade? Ich finde, das zeigt immer sehr, sehr deutlich, warum es so wichtig ist, da auch zu schauen, wie geht es meinen Mitarbeitenden damit und wie kann ich dafür sorgen, dass sie gut damit umgehen können.
Zwei ganz wichtige Punkte, die du da auch angesprochen hast. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Reichweite gehen. Mhm. Hat sich das verändert oder war das schon immer eines der großen Themen? Also wenn man ja im Bereich Marketing und so guckt, dann waren Reichweitenthemen ja eigentlich schon immer eines der großen Ziele, nach denen man gestrebt hat. Und das ist ja jetzt in Social Media nochmal deutlich stärker geworden und jetzt auch nochmal basierend darauf, dass auch Menschen, die große Reichweite haben, quasi besonders interessant sind für Medien, aber auch für Unternehmen, um einfach Themen nochmal anders stärker zu platzieren. Hat sich das jetzt nochmal verschärft, dieses Thema Reichweite?
Ich glaube, also von dem, dass Unternehmen das gerne haben möchten, ich glaube, der Wunsch danach ist ähnlich geblieben. Also natürlich haben die Netzwerke immer weiter die natürliche Reichweite auch ne, weiter wieder zurückgedreht, beziehungsweise das ist ja eigentlich immer genau das Spiel. Die Plattformen möchten die Menschen möglichst lange auf der Plattform halten, also müssen meine Inhalte genau in dieses Ziel hineinspielen. Das heißt, ich muss Menschen mit meinen Inhalten auch fesseln. Aber je mehr Inhalte bestehen, desto schwieriger ist es und desto treffsicherer muss ich auch noch sein. Und deswegen befürchte ich, dass sich auch die Art und Weise, wie ich Aufmerksamkeit und Reichweite bekomme, geändert habe. Auch hier nicht immer mit den idealen Anreizen, weil natürlich funktioniert Provokation und Emotionalisierung viel, viel besser als ein Wissensthema, wenn ich das nicht wirklich sehr gut und sehr treffsicher für meine Anspruchsgruppen aufarbeite. Und da spielt natürlich dann auch wieder das Individuum mit rein, weil wenn Einzelpersonen mehr Reichweite bekommen als Unternehmensseiten, erkennen das Unternehmen natürlich auch als Strategie oder auch Einzelpersonen auch als Strategie, verbinden das aber mit diesen Mechanismen, um eben mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Das heißt, so sorgen wir auch dafür, dass noch ein anderes noch ein anderer Instinkt geweckt wird, nämlich das Thema Eigenmotivation. Beziehungsweise, wenn wir mal auf ein Buch, das bereits in 2003 geschrieben wurde von Amy Jo Kim, die hat damals schon sehr klar differenziert, warum Menschen sich überhaupt in sozialen Netzwerken engagieren. Und unter anderem spielt dann eben auch das Thema Aufmerksamkeit eine Rolle. Das heißt, dass ich als Individuum Aufmerksamkeit bekomme. Und das macht auch was mit den Menschen. So, wenn sie merken, ich kriege Aufmerksamkeit, man wird dann auch mutiger. Und also bei vielen sehe ich da draußen, passiert das im positiven Sinne, die setzen das dann auch für das Gute ein. Aber wir sehen auch gerade in der gesellschaftlichen Veränderung, dass das auch sehr zum Nachteil oder eben nicht immer unbedingt für den demokratischen Diskurs eingesetzt wird, was auch gesellschaftlich dann seine Konsequenzen hat.
Absolut. Und ich glaube, da sprichst du eben schon was Wichtiges auch mit an, nämlich dieses Thema mit, wir möchten eigentlich gerne, dass uns jemand zuhört. Also was wahrscheinlich eines der Grundbedürfnisse ja von uns ist, dass wenn man was sagt, dass man in Resonanz gehen kann und dass tatsächlich dieses Analoge ja immer schwerer wird. Und Social Media tatsächlich, man so das Gefühl vermittelt, oh, da geht es viel leichter, dass man quasi ein Feedback bekommt oder Antworten kriegt oder ein Like kriegt und man damit natürlich auch so richtig echte Auseinandersetzungen oder tatsächlich auch Diskurse gar nicht so richtig schieben kann, sondern man ja immer damit aus ist, wie kann ich gefallen, um eigentlich damit besser nach vorne zu kommen. Was brauchst aber tatsächlich, also jetzt gerade auch vor dem Hintergrund, wenn du sagst, man kann echte Dialoge schaffen, da geht es ja auch viel um Inhalt, da geht es ja auch viel um Wissen teilen versus der Reichweite tatsächlich. Also wie schätzt du das ein, dass da auch langfristig eine Entwicklung ist, die man dann in den Communities sozusagen auch mit vorantreiben kann, wenn trotzdem Reichweite auch immer wieder eines der großen Treiber ist und nicht der Inhalt?
Ich glaube, in der Kombination wird ein Schuh draus. Es ist völlig, also es ist auf der einen Seite, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu betonen, also wenn ein Unternehmen sich dafür entscheidet, ich möchte als meine Social-Media-Strategie, möchte ich primär Reichweite und Sichtbarkeit haben, also sogenannt, ne, also ich möchte quasi nur ein Publikum aufbauen und das unterhalten. Das ist ein legitimes Ziel. Das gibt genügend Unternehmen, denen reicht das auch aus, auch wenn es nicht das komplette Potenzial von Social Media auch ausschöpft. Und auf der anderen Seite, wenn man eben sich selber einen Diskursraum, einen Resonanzraum aufbauen möchte, auch wirklich mit den Menschen in Beziehung gehen möchte, was aus meiner Sicht immer die nachhaltigere Strategie ist, aber auch mehr Energie am Anfang benötigt, dann braucht man natürlich hier und da auch einen reichweitenstarken Post, damit die Menschen überhaupt auf einen aufmerksam werden. Das ist aber nur der eine Teil der Strategie. Der andere Strategie ist wirklich ein aufrichtiges Interesse an den Gesprächen mit den Menschen. Also, dass man wirklich auch in einen Dialog geht und sich auch immer überlegt, ne, kommentiere ich jetzt gerade, damit ich mehr Reichweite bekomme? Oder wie kann ich hier kommentieren? Oder wie kann ich nochmal eine Frage stellen? Also, wie kann ich wirklich das Gegenüber auf diese Bühne stellen und dem die Möglichkeit geben, hier auch bei mir in den Kommentaren zu glänzen? So, dann nehmen wir mal LinkedIn. Da ganz oft kommentieren Menschen, damit sie in den Kommentaren sichtbar werden, um auf ihre Dienstleistung aufmerksam zu machen. Das eben umdrehen und überlegen, wie kann ich bei mir auf meinen Postings dafür sorgen, dass ich anderen Menschen eine Bühne biete? Wie kann ich dafür sorgen, dass andere eben zeigen können, wie ihre Kompetenzen sind? Und wenn ich bei Dritten kommentiere, nicht, wie kann ich hier meine Dienstleistung anpreisen, sondern wie kann ich den Menschen hier wirklich was Gutes tun? Und sei es nur ein Danke oder ein Hey, das machst du toll, weil ne, gelobt werden wollen wir natürlich auch immer alle gerne als Menschen, weil das für uns einfach evolutionär wichtig ist, in unserer Peer Group beliebt zu sein.
Absolut. Jetzt hast du vorhin das mit dem Demokratieprozess so ein bisschen angesprochen und Medienkompetenz ist ja eines der Treiber, dass Demokratiebildung heute überhaupt so richtig stattfinden kann. Mhm. Das bedeutet ja für mich, dass wir viel früher anfangen müssen. Also gerade in Schule Medienkompetenz eines der wichtigsten Themenstellungen ist, um damit sicher umzugehen. Wie schätzt du das denn ein oder wie erlebst du auch das bei deinen Kindern tatsächlich, auch im Kontext Social Media, die ja wahrscheinlich irgendwann auch schon mit dem iPhone zumindest irgendwie mal rumdrücken und die ersten Schritte machen? Und wie schaffst du das da auch sozusagen, selber einen ganz guten Rahmen für dich und deine Kinder aufzuschaffen?
Also meine Kinder sind vom Alter recht weit auseinander. Also die Große ist jetzt schon 12, der Kleine ist erst 4. Also der daddelt noch nicht so viel rum. Der kann seine Serie mal auf dem iPad gucken, aber damit hat es sich auch schon getan. Aber bei der Großen haben wir sehr früh angefangen. Auf der einen Seite die Wahrnehmung dafür zu schärfen, dass was sie im Internet liest, nicht immer richtig ist. Das Zweite, was ich für extrem wichtig halte heutzutage, dass gerade die Influencer auch immer einen gewissen manipulativen Strang haben. Also gerade wenn sie ihr Merch oder ihre Produkte verkaufen, dass das nicht immer, also dass so diese künstliche Verknappung, dass es einfach auch eine Strategie ist. Und das Dritte ist, dass wir ihr von Anfang an auch sehr deutlich gesagt haben, dass sie ihre Identität schützen muss. Also sie hat von uns tatsächlich die Regel auch bekommen, das haben wir als Eltern auch eingehalten. Es gibt kein Foto mit, also wo sie drauf zu identifizieren ist im gesamten Internet.
Manchmal ist das ja gar nicht so einfach, gerade wenn man das auch bei Freundinnen oder Freunden sozusagen sieht. Wie schätzt du das oder wie erlebst du das tatsächlich? Also da gehen ja Eltern auch ganz unterschiedlich damit um.
Mhm. Das finde ich auch völlig legitim. Also bei mir kommt es halt, ist ein bisschen bei mir kam eine gewisse Dringlichkeit einher, weil ich im Rahmen eines Projektes mal sehr offensiv bedroht wurde. So dass ich eben auch für mich das Bedürfnis habe, quasi nochmal eine extra Schutzschicht drüber zu ziehen. Und ich finde, das ist eine Entscheidung, die Eltern für sich machen können, beziehungsweise dann, wenn die Kinder alt genug sind, dann sie für sich eben auch. Aber wir haben das eben für sie so gemacht. Also wir waren ja mit ihr immer schon auch auf Veranstaltungen. Da haben wir tatsächlich dann immer mit den Fotografen gesprochen und wenn wir im Nachgang irgendwo Fotos von ihr gefunden haben, haben wir darum gebeten, sie unkenntlich zu machen, mindestens, oder das Foto sogar offline zu nehmen. Das ist natürlich, gerade weil jetzt das so anfing vor 1-2 Jahren, sie hatte Freundinnen, die hatten ihren eigenen TikTok-Kanal. Wo ich dann auch wirklich sagen muss, ne, wenn man sich dann die Kommentare darunter mal angeschaut hat von primär mit 40er Männern, die dann die Figur einer 10-Jährigen kommentiert haben, fand ich das schon schwierig, muss ich gestehen. Aber deswegen, wir haben da einfach einen Blick drauf. Sie hat ihren eigenen Podcast, eben anonym. Sie hat auch ein Instagram-Profil, was anonym ist. Und wir als Eltern, also wir haben die Regel, dass wir als Eltern da eben mit drauf gucken können und dass sie sich auch meldet, wenn sie irgendwas komisch findet. Und bisher hat das immer gut funktioniert. Sie hatte jemanden, der ihr komische Direktnachrichten geschickt hat, da hat sie sich direkt an mich gewandt. Also ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man seinen Kindern eine sehr gute Wahrnehmung auch mitgeht, dass das Internet halt nicht nur ein guter Ort ist.
Also gerade dieses Sensibilisieren halte ich ja für ganz wichtig, denn wenn man sich das hier anschaut, dann ist ja Social Media ein Thema, was auch am Tisch zu Hause für viel Unruhe sorgen kann. Gerade auch, wenn wir uns so ein bisschen die Nutzerzahlen auch der Jugendlichen angucken, wie lange und wie häufig sie doch eben auch auf Social Media sind und dass sie halt meistens nur konsumieren. Mhm. Wenn du dir das anguckst und auch siehst, so wie man nachher als Erwachsener dahin diesen Weg macht, dass ihr immer mehr ein Bestandteil wird, was ist für dich ganz essentiell auch, um das zu berücksichtigen als Kind, damit ein Stück weit mit umgehen zu lernen? Also was kannst du damit an die Hand geben tatsächlich und auch Eltern an die Hand geben, da so ein bisschen vielleicht drauf zu gucken, aber auch gemeinsam zu entdecken und auch zu erleben, ohne immer gleich das Verbot vorzuschieben.
Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die Kinder wissen, dass sie jederzeit zu einem kommen können. Egal, was passiert ist. egal was sie also in Anführungsstrichen verbockt haben oder was für eine komische Nachricht sie bekommen haben, dass man da wirklich ein sehr offenes Verhältnis hat und den Kindern auch ganz deutlich macht, also ne, ich weiß, du lernst und dir werden komische Dinge begegnen und wir können da immer offen, ich bin immer für dich da, ich kann dir immer helfen. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eigentlich überall mit Kindern im Leben, aber das gilt fürs Internet ganz genauso. Das zweite ist, dass man sich wirklich auch Dinge gemeinsam anguckt. Also dass wir eben, also wir machen das zum Beispiel oder irgendwann haben wir mal festgestellt, dass so die Inhalte auf YouTube Shorts, da kann man sehr schnell oder auf YouTube generell, da kann man sehr schnell mal falsch abbiegen, sodass wir unsere Tochter dann auch einfach sensibilisiert haben, was sind denn Inhalte oder woran erkennst du, dass Dinge nicht wahr sind oder woran erkennst du, dass es vielleicht jetzt Videos sind, die noch nichts für dich sind, beziehungsweise dass du das vielleicht lieber wegklicken solltest, als sie das anzugucken. Da haben wir mit ihr auch gemeinsam eben im Rahmen drauf geguckt, plus wir haben auch drauf geachtet, dass sie zumindest jetzt, also dass YouTube so eingestellt ist, dass sie keine wirklich schlimmen Inhalte auch mehr sehen kann. Und da muss ich gestehen, da war ich selber überrascht, wie was für Inhalte es auf YouTube gibt. Genau, das sind so die zwei wichtigen Dinge. Dann haben wir auch sehr stark sensibilisiert, wenn sie Spiele spielt, wie zum Beispiel Roblox und Co., dass sie da immer auch ein bisschen hellhörig sein müssen, wenn da Spieler oder Menschen auf sie zukommen, die vorgeben, Kinder zu sein, dass sie nicht zu viel über sich preisgibt. Weil man auch nicht immer weiß, ob das jetzt wirklich ein Kind ist oder nicht. Das hatten wir tatsächlich bei auch quasi schon im Bekanntenkreis. Dann rief plötzlich ein Mann, also deutlich kein Kind von der Stimme, sondern ein Mann bei dem Mädchen an und wollte dann mit ihr telefonieren. So, dass sie einfach wirklich auf der ganzen Linie da auch sensibilisiert ist. Wir aber auch, also wir haben bisher noch keine Verbote ausgesprochen. Wir haben aber immer gesagt, also wenn, dann gehen wir zusammen auf die Plattform, schauen uns das gemeinsam an und die zweite Regel ist, wir als Eltern dürfen dem Account dann folgen.
Also schon auch klare Regeln sozusagen so ein bisschen mit reingepackt. Jetzt ist ja das, was man selber erlebt, wir sind ja selber in dieses Zeitalter von Social Media so ein bisschen reingestolpert. Also es hat uns ja auch nicht jemand so eine richtige Anleitung gegeben. Das heißt, also auch da sind ja ganz viele konsumierende Menschen tatsächlich statt nur gestalterischer Menschen unterwegs. Und das spielt wahrscheinlich auch noch mit eine große Rolle, wie man dann sozusagen da auch das Wissen, was man irgendwie selber gesammelt hat, was eben vielleicht nicht unbedingt auch das Expertenwissen ist, wie man damit das weitergibt oder wie man damit tatsächlich auch gemeinsam umgehen lernt. Wie schätzt du das heute ein, dass haben sich Menschen da deutlich mehr entwickelt auch hin? Wie geht man mit diesen Plattformen selber auch um? Oder sagst du, das ist tatsächlich auch selber bei uns Erwachsenen immer noch ein großes Problem, tatsächlich dieser Umgang mit Social Media?
Ich würde sagen, das ist extrem unterschiedlich, im positiven wie im negativen Sinne. Also man bekommt es ja immer sehr, sehr gut mit, wenn man Kinder an der Schule hat und dann einfach mal schaut, wie die Eltern drumherum so reagieren oder auch welche Aussprüche sie, also es gab einen Medienkompetenzkurs, den man quasi, also der angeboten wurde von der Schule, den habe ich mir dann mal angeschaut, um mal zu schauen, was bringen sie einem inhaltlich dabei. Und dann kamen dann aber auch ein paar Aussprachen von anderen Eltern, die, wo man halt sehr, sehr deutlich gemerkt hat, die haben sich noch nie, alleine mit dem Thema Desinformation, haben die sich noch nie auseinandergesetzt. Die glauben quasi jedes Video, was ihnen auf Social Media gezeigt wird, und gehen davon aus, dass das die Realität ist. So, dass das wirklich, ich glaube, das ist, also ich glaube tatsächlich, dass ganz viele Erwachsene da draußen auch mal einen Grundkurs in Medienkompetenz bräuchten, weil sie es eben nie gelernt haben, weil sie auch gar nicht verstehen, wie die Algorithmen der Netzwerke funktionieren, wie auch Meinungen manipuliert werden, dadurch, dass man eben nur noch das sieht, was einem gefällt. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das eine riesengroße Herausforderung für uns als Gesellschaft ist, weil Menschen dadurch so tief abdriften können in Parallelwelten, dass man das auch nicht wieder, also dass man das auch nicht wieder gerade rücken kann.
Das heißt, für dich ist auch wichtig tatsächlich, oder ist es vielleicht auch einer der Gründe gewesen, warum du dich ja bei uns bei Digital Story auch mit engagierst, da schon so früh anzufangen und aufzuklären?
Ja, definitiv. Also ich erinnere mich noch, also ich glaube, das ist mittlerweile, glaube ich, auch 12 Jahre her. Da saß ich auf einem IT-Gipfel mit Achim Berg von Microsoft zusammen und damals habe ich schon mit ihm über das Thema Medienkompetenz diskutiert und dass wir das dringend an Schulen reinbringen müssen. Und da waren wir uns eigentlich einig, aber ne, bis ich eure Initiative gesehen habe, habe ich noch nie etwas gefunden, was so konkret und auch wirklich messbar etwas bringt. Deswegen, ja, also 100%ige Zustimmung, wir müssen so früh wie möglich anfangen, Kinder eben, ne, also quasi fließend Social Media und Internet sprechen zu lassen, weil dieses Kommunikationsmedium geht nicht mehr weg. Und das ist genauso, wie man sich, wenn man weiß, wie man kommuniziert, besser offline auskennt oder irgendwie vorankommt und orientieren kann, ist es genau das gleiche online. Und deswegen finde ich die Digital School Story auch eine so wichtige Initiative.
Ja, danke denn. Also ich glaube tatsächlich auch, dass es gerade wichtig ist, diesen Alltag auch ein bisschen mit reinzuholen und anders erlebbar zu machen, nämlich auch zu erkennen, was macht das eigentlich nachher aus, welche Dynamiken sind eigentlich in so einem Video tatsächlich enthalten, warum zieht mich das auch so rein? Auch das ist ja ganz spannend zu erfahren, was ist das eigentlich und dem Ganzen ein bisschen intensiver auf den Grund zu gehen. Denn du hast schon gesagt, es gibt ja einerseits das Thema analoge Kommunikation und das wird auch immer schwieriger, versus der digitalen Kommunikation, die nochmal ganz anders ist. Also wie kriegt man sozusagen eigentlich auch beides gut hin, um nicht nur in einer Parallelwelt abzutriften, in der man eigentlich gar nicht richtig mehr miteinander spricht, weder digital noch analog, sondern eigentlich nur zuschaut und sieht.
Mhm. Ja, wie wir das hinkriegen, dass das nicht mehr, dass es nicht passiert.
Ja, ich weiß, große Fragestellungen, aber tatsächlich, ich stelle mir die Frage immer wieder, wie kommen wir besser in, dass unsere Kommunikation als solches einfach besser wird, als tatsächlich permanent eins dann immer den Vorzug zu geben, aber eins zu vernachlässigen und tatsächlich in so wirklich so, wie du es eben auch beschrieben hast, Parallelwelten abzutriften, ohne selber eine Aktivität auch dahinter zu haben.
Ja.
Und das passiert ja so leicht.
Das passiert definitiv einfach. Also ich glaube tatsächlich, also für mich ist Online-Kommunikation immer auch ein, oder umgekehrt, für mich ist Offline-Kommunikation immer auch ein wichtiger Bestandteil von Online-Kommunikation, gerade wenn wir über das Thema Community-Aufbau eben auch reden. Also da tatsächlich sich auch mal offline oder auf einem anderen Medium, das kann offline sein, das kann auch mal im Videocall sein oder am Telefon, also sich einfach mal auf anderen Kanälen mit den Menschen zu beschäftigen, mit denen ich online kommuniziere, finde ich essentiell wichtig, weil diese Zwischentöne, die einem online in der geschriebenen Sprache fehlen, die sind wichtig, um Menschen überhaupt kennenzulernen und Menschen in ihrer Ganzheitlichkeit auch zu erfahren und zu begreifen. Und deswegen, also zum Beispiel, bevor ich eine Social Media Strategie aufsetze und insbesondere, wenn ich eine Community Strategie aufsetze, ist für mich ein essentieller Bestandteil, wirklich Interviews zu machen. Also wirklich mit 10 Menschen, die zu der Anspruchsgruppe gehören, zu sprechen, um mal mich reinzufühlen. Welche Lebenswelt haben die eigentlich? Was bewegt die im Alltag? Wo machen sie sich Sorgen drüber? Worüber freuen sie sich? Weil das macht einen ganz großen Unterschied, ob ich das getan habe oder ob ich quasi nur auf Basis von irgendwelchen Marktforschungen, also Marktforschung arbeitet auch mit Interviews, aber eben von Statistiken arbeite. Das ist ein riesiger Unterschied, ob ich den Mensch vor mir habe oder eine Zahl oder etwas, was ich irgendwo mal über diese Menschen gelesen habe. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Teil, ne? Also sich zumindest mit den Menschen auch mal zu unterhalten. Ich glaube, das ist ein essentiell wichtiger Teil. Und darüber hinaus ist die Frage so individuell, dass das schwierig zu beantworten ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in das Thema politische Konflikte kommen, da habe ich vor 5 Jahren ehrlich gesagt auch noch anders gedacht, aber mittlerweile ist es, glaube ich, so, dass ich mit einem Teil der Gesellschaft nie wieder auf einen grünen Zweig komme. Was aber nicht heißt, dass man auf einer emotionalen Ebene trotzdem noch zueinander finden kann. Also gerade wenn wir so über Familienkonflikte nachdenken, die so in den politischen Bereich gehen. Also man kann ja auch trotzdem dann dieses britische Agree to Disagree Das fällt uns als Gesellschaft ja auch sehr schwer, das manchmal auch auszuhalten. Also da haben wir definitiv einen Teil und dann haben wir noch einen Teil, wo man halt wirklich durch sehr behutsame Kommunikation auf der emotionalen Ebene Menschen auch noch wieder zurückholen kann. So, das ist, glaube ich, auch. Ich glaube, auch da manchmal weniger schwarz-weiß und mehr die Menschen zu sehen und auch die Menschen in ihrer Ganzheitlichkeit mit ihren Sorgen und Nöten zu sehen, hilft dann auch, wenn man das eben möchte, um dann die Gräben auch wieder ein bisschen weiter zu schließen.
Ist ein wirklich total guter Punkt, das genauso auch zu sehen. Und es gibt eben auch kein richtig und falsch, sondern es gibt halt, man tastet sich ran und man kann ein bisschen probieren und man kann eben auch wieder verändern. Das ist, glaube ich, auch was, was man eben nicht vergessen darf, dass das halt dann nicht für immer so gesetzt sein muss, sondern dass man da eben auch der Situation entsprechend anpassen kann.
Ja.
Ja, du bist wieder jemand, der auch sehr stark eben auf den Fokus Strategie setzt, Vivian. Wenn man sich manche Sachen so anguckt, dann ist da ja sehr viel, was aus dem Bauch raus passiert und jeder sagt immer, ja, das haben wir natürlich strategisch gemacht, aber so eine Strategie purzelt ja auch nicht einfach so aus dem Himmel, sondern du hast ja schon ganz bestimmt eben auch gesagt, dass man sich damit eben auch über Gespräche rantastet. Was will denn jemand auch? Warum sollte man grundsätzlich dann auch mal überlegen, strategisch das Ganze anzugehen im Bereich Social Media und nicht einfach so, ich mache mal.
Ja, ich habe irgendwann auf der Konferenz mal gesagt, der häufigste Grund, warum ein Social-Media-Engagement losgeht, ist, der Chef hat das so gesagt. Natürlich mit einer gewissen Portion Ironie und Sarkasmus, aber leider sehe ich das auch heute immer noch, dass das auch immer noch passiert. Warum ich das nicht so empfehlen würde, also einfach zu machen, weil ne, die anderen das so machen oder irgendjemand gesagt hat, das ist jetzt cool, ist einfach der Grund, man kann sehr, sehr viel Geld für sehr viel falsche Dinge ausgeben in Social Media. Und deswegen sich wirklich einmal, also ich drehe es tatsächlich um, der Klassiker ist nicht zuerst, was will das Unternehmen, sondern was wollen die Menschen, sondern das Erste, was ich wirklich immer mache, ist, was möchte die Anspruchsgruppe? So, wie geht es der Anspruchsgruppe? Wie kann ich das Leben dieser Menschen ein bisschen besser machen? Weil wenn ich da irgendwo einen Anknüpfungspunkt finde für mein Unternehmen und die Ziele meines Unternehmens, dann habe ich die bestmöglichen Voraussetzungen, auch wirklich eine gute Strategie zu machen. Aber dafür braucht es auf jeden Fall diesen Anknüpfungspunkt, weil sonst ist mittlerweile so viel Content da draußen unterwegs, dann wird es einfach schwer, gut auch eben zu kommunizieren und auch so zu kommunizieren, dass es sich eben lohnt. Und dann sind wir beim zweiten wichtigen Punkt, nämlich nicht, wie ich möglichst viel neue Follower gewinne oder möglichst viele Likes bekomme, sondern die Grundfrage muss hier immer sein, wie kann ich meinen Anteil nachweisen, den ich mit meiner Social-Media-Strategie zu den Unternehmenszielen leiste? Und das ist eine essentielle Frage, weil sonst werde ich intern einfach auch nicht ernst genommen. Ja. Das ist eine der größten Herausforderungen, die ich bei ganz vielen Unternehmen sehe, wo ich dann reinkomme und quasi eine Analyse mache, wo hakt es, nämlich dass sehr, sehr lange auf diese Eitelkeitsmetriken nur gesetzt wurde, von denen ich vorhin gesprochen habe und da auch wirklich kein Anknüpfungspunkt ist, dass man eben sagen kann, okay, wir haben dieses Jahr so und so viel in Medienäquivalenzwert quasi generiert und haben damit das Social-Media-Engagement quasi fast 1:1 wieder rausgeholt. Oder wir haben so viel Testimonials rausbekommen oder wir konnten die und die Produkte auf Basis dessen, was wir auf Social Media gehört haben, eben auch entwickeln. Oder Produkt X haben wir mit der Community gemeinsam entwickelt und war nach ein paar Stunden ausverkauft. Also da gibt es ja das unter anderem das schöne Beispiel von Ritter Sport damals, die das auch sehr mit der Community gemacht haben. Also wirklich auch nachweisen, was mache ich damit eigentlich für mein Unternehmen, weil dann kann man intern ganz anders argumentieren und wird auch ganz anders wahrgenommen, als wenn man sagt, guck mal, wir haben diesen Monat x neue Follower bekommen.
Würdest du empfehlen, eigentlich so eine Social-Media-Strategie alleine aufzusetzen oder tatsächlich dir eine Expertise zu holen?
Es kommt ein bisschen darauf an, welche Vorerfahrung ich habe. Ich würde aber definitiv nie empfehlen, das alleine zu machen, sondern ich würde immer mir anschauen, welche anderen Abteilungen, Stakeholder habe ich hier in Unternehmen, die ich mit einbeziehen muss. Weil das ist ja auch oft so, man ist ja mit Social Media nicht im Vakuum, sondern man kommuniziert im Zweifel entweder gemeinsam oder in Konkurrenz mit allen anderen Abteilung, die nach außen kommunizieren. Ob das jetzt Marketing ist, ob das PR ist, ob das Sales ist oder auch eben der Kundenservice. Da würde ich mir die Expertise aus den einzelnen Abteilungen auch holen, das Wissen aus den Abteilungen holen und auch eben Bedürfnisse abfragen, um eben auch den verschiedenen Kollegen und Kolleginnen das Gefühl zu geben, dass sie mit einbezogen werden. Weil das ist auch was, was ich oft sehe, dass Social Media so ein bisschen der Auslöser für interne Machtkämpfe ist. Und da dem entgeht man am besten, wenn man wirklich alle von Anfang an mit einbezieht, die da auch quasi einen Anschluss nach außen haben. Die Personalabteilung ist zum Beispiel auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Und auch der Betriebsrat, wenn man denn einen hat, die spielt auch eine ganz wichtige Rolle.
Jetzt hast du echt wichtige Punkte gesagt. Wie erlebst du das tatsächlich im Punkto Sales? Also immer mehr geht es ja auch in die Richtung, ich muss darüber auch Leads sozusagen mit generieren und machen. Und das ist eigentlich am Ende der Wert, der wirklich zählt. Läuft das deiner Meinung nach ein bisschen konträr hin zum richtigen Community-Aufbau?
Es ist im Endeffekt eine Frage, welches Ziel habe ich eigentlich mit meinem Social-Media-Engagement? Es gibt gute Beispiele da draußen, wo Community-Aufbau wirklich gut gelingt und trotzdem die Verkaufszahlen sehr gut sind. Also Ahead Nutrition zum Beispiel aus Hamburg, die machen das aus meiner Sicht sehr gut, also tatsächlich auf ganzer Linie. Die kommunizieren auch super, wenn man mal schiefgelaufen ist. Und die machen wirklich guten Community-Aufbau. Bei denen war das aber auch, also ich durfte die mal im Rahmen eines Kurses, da haben die ganz viel über sich und ihre Community-Strategie erzählt, durfte ich mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Und die haben wirklich von Tag 1 gesagt, uns sind die Menschen da draußen, das ist für uns der Fokus. Wir wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen, wir wollen für die da sein, wir wollen uns wirklich unsere Community aufbauen. Und das war der Fokus, da legen sie bis heute noch ganz viel Wert drauf und das bekommen sie aus der Community eben auch zurück.
Und das ist also da. Ja, das heißt also, es ist ein ganz neuer Wert, also ein ganz anderer Wert eigentlich, der auch geschaffen wird, ne, durch den Austausch als solches.
Ja, man sieht es auch, also man sieht es einfach auch darum, wenn da mal was schief läuft. So, dann werden sie nicht in den Medien zerpflückt. Also wie gesagt, die gehen damit dann auch sehr transparent um. Dann werden sie auch nicht von der Community zerpflückt, sondern es ist auch sehr viel Verständnis auch da. Und da sieht man dann, das ist dann der Moment, wo man wirklich sieht, dass sich das jetzt gelohnt hat, dass die Community eben auch an der Seite steht, wenn mal was nicht so läuft wie gewünscht. Und diesen Mehrwert, also wenn man nur von Tag 1 irgendwie verkaufen auf den Plattformen macht, dann ist das meistens keine, also kann auch eine valide Strategie sein, also machen ja auch ganz viele da draußen, dass sie wirklich, ne, quasi, dass sie Menschen inspirieren mit ihren Produkten und darüber dann verkaufen, ist auch eine legitime Strategie, aber auch hier glaube ich tatsächlich nachhaltiger ist der, wenn man den Community-Aufbau noch mit dazu nimmt und auch sieht und auch für sich den Mehrwert dieser Community auch erkennt und auch die Dankbarkeit dafür, dass Menschen einem eben dann auch so als Teil ihrer Community anerkennen, das auch transparent macht.
Wenn du jetzt ein bisschen nochmal mit mir in die Zukunft schaust, was würdest du dir wünschen in der Entwicklung für Social Media und was würdest du dir tatsächlich auch von den Menschen auf Social Media mehr wünschen?
Also ich würde mir definitiv für die Social-Media-Strategien da draußen wünschen, dass wir wirklich mehr darauf schauen, wie kann ich diesen Punkt zwischen, wie kann ich den Menschen, die ich ansprechen möchte, wie kann ich das Leben von den Menschen besser machen und wie kann ich quasi für mein Unternehmen intern einen Wert schaffen, dass wir viel mehr Fokus darauf legen, diesen Mittelpunkt zu treffen. Das wäre ein großer Wunsch, weil für mich damit einfach die Hoffnung einhergeht, dass wir wegkommen von diesen Vanity-Metriken und damit auch von den Anreizen, eben Dinge zu tun, die für die Gesellschaft schlecht sind. Das wäre mein einer Wunsch. Und für die Menschen da draußen auf Social Media würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, dass wir, ne, also jetzt sehen wir gerade einen Ruck ein bisschen mehr zu wir, aber wir haben jetzt eine deutliche Periode, gerade sind wir gerade mittendrin, wo es sehr viel um die Individuen geht. So, viel ums Ich, viel um ich bin die Marke, ich habe die Reichweite, wieder mehr hin zu wir. Das ist das aus meiner Sicht, wo das Netz herkommt. Wie können wir gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen? Und natürlich kann man sich da auch als Individuum vereinsetzen. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir uns wieder mehr auf diesen Kern zurückbesinnen, dass wir eben schauen, wie können wir unsere Reichweite eben auch für das Gute in der Gesellschaft und für die Welt noch ein bisschen mehr nutzen? Mit wem können wir uns zusammentun? Wo passt das gut? Wo können wir auch mal Menschen, die vielleicht nicht so laut sind, die überhaupt gar kein, ich sage jetzt, ich habe es gestern halt den Begriff Rampensau-Gen gelesen, die Menschen, die halt kein Rampensau-Gen haben, wie können wir denen trotzdem eine Bühne bieten, damit sie mit ihren wichtigen und richtigen Thesen auch dahin kommen, wo es eigentlich dringend notwendig ist?
Ganz wichtig, dass nämlich nicht nur die was zu sagen haben, die laut sind, sondern auch die, die leise sind, die ja häufig dann irgendwie doch vergessen werden, die in diesen Kontexten eben nicht unterwegs sind bisher. Und das schließt eigentlich ganz schön so den Kreis dahin, wo wir eigentlich gehen sollten in dieser immer vernetzteren Welt, nämlich auch in Richtung Kooperation, Dinge bündeln, Dinge nicht immer nur alleine ausprobieren zu müssen, sondern auch von den Erfahrungen und Expertisen der anderen ein Stück weit zu lernen, um dann eben gemeinsam schneller und vielleicht auch bessere Ergebnisse erzielen zu können.
Ja.
Also es hat mir total viel Spaß gemacht. Und ich würde gerne noch eine abschließende Frage an dich stellen, die ich tatsächlich allen meinen Hörerinnen stelle. Nämlich, was verbindest du eigentlich mit deiner Schule, wenn du noch an deine Schulzeit zurückdenkst? Was kommt denn dir da an den Kopf?
Was mir da an den Kopf kommt? Also witzigerweise mein Chemielehrer. Weil mein Chemielehrer war für mich so das Paradebeispiel für einen richtig guten Lehrer. Einfach weil, also der hat dafür gesorgt, dass das Fach wirklich Spaß gemacht hat. Der kam irgendwie eines Tages mal rein und stellte eine Tüte Burger auf den Tisch und sagte so, wir nehmen die jetzt mal auseinander und analysieren, was da drin ist. So, okay. Und der war eben sehr, sehr hemdsärmlich unterwegs, sehr so, hat uns auch, also wirklich als Schüler und Schülerinnen bestärkt, irgendwie mit dem Spaß an Naturwissenschaften. Und also ich habe sogar mal eine mündliche Prüfung nachher in Chemie gemacht, weil ich den Lehrer so toll fand. Und da hat er mir auch wirklich einfach nur drei Gläser mit einer Flüssigkeit hingestellt, die klar war, und gesagt, so, du findest jetzt raus, was das ist, und erklärst mir dann, wie du es rausgefunden hast.
Sehr gut, also das ist ein tolles Erlebnis, was da hängen geblieben ist.
Ich wollte gerade sagen, und das eben dieses, den Kindern in diesem Moment oder den Jugendlichen die Freiheit zu geben, Dinge selbst zu erfahren, was sie ja auch mit der Digital School Story macht, das schließt sich wieder der Kreis, ist, glaube ich, unfassbar wichtig, um eben auch den Spaß in der Schule zu erhalten, um wirklich Dinge zu verstehen und zu lernen und auch wirklich mit einem guten Gefühl aus dem Konstrukt Schule wieder rauszugehen.
Ja, und vielleicht eben damit auch ganz gut vorbereitet in Sachen der Kompetenzen, die man vielleicht eben heute braucht, weil sich einfach doch die Welt so stark verändert hat.
Ja.
Es hat mir viel, viel Spaß gemacht. Wir wiederholen das. Und ich sage vielen Dank an dich.
Genau, ich danke auch. Hat mir auch viel Spaß gemacht und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.
Bis bald.
Bis dann. Ciao.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst, oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.